Liebe Gemeinde, zwei äußere Gründe gibt es für den heutigen Predigttext. Ein Ausschnitt aus der eben von Armin Flörke schon vorgetragenen und damit eingeleiteten Lesung. Erstens, das erste Lied war eine Thematisierung dieses Christus-Hymnus aus dem Philipperbrief. You came from heaven to earth. Du kamst vom Himmel zur Erde. Das ist der Weg Gottes. Es gibt viele Menschen, die wollten schon Götter sein, aber es gibt nur einen Gott, der wollte Mensch sein, hat mal einer gesagt, der die Religionen der Erde sehr genau studiert hat und da den fast größten Unterschied zum Christentum und den anderen Religionen entdeckte. Es gibt viele Menschen, die wollten wie Götter sein. Einer davon hat er in den letzten Monaten auch als Ergebnis davon viel Erde verloren, schön Schutt und Asche gelegt. Und es gibt nur einen Gott, der wollte Mensch sein, wie du und ich unter uns. Der zweite Grund, dieser Predigttext ist aus einem Brief, der im Gefängnis entstanden ist. Und Paulus war in Rom in Gefangenschaft und dachte an eine Gemeinde, die er besonders lieb hatte. Und die Kollekte von heute geht für die Gefängnisseelsorge, also für die Arbeit der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, die sie in den Gefängnissen in unserem Land tut. Paulus schreibt also, wenn es also Ermahnung in Christus bei euch gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen. Was fehlt dann eigentlich noch? Er sagt, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus persönlichem Ehrgeiz tut oder um die anderen zu übertreffen, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das Seine, modernes Deutsch vielleicht, wie er groß rauskommt, sondern auch auf das, was dem anderen zukommt. Wo liegt die Stadt Philippi? Leider, wenn wir dran denken, dass sie in Europa liegt, gar nicht so weit weg, dann müssen wir leider sagen, dass die Worte, die da klingen, im Augenblick leider traurig in unseren Ohren klingen. Denn das heißt, sie liegt ja dort, wo man heute ein Trümmerfeld sieht. Sie gehörte zur römischen Provinz Mazedonien. Das ist ja das Land, über das wir fast täglich in den Medien informiert wurden, weil es Hunderttausende von Flüchtlingen aus dem Kosovo aufnahm. Und ich darf der Gemeinde nur kurz, Klammer auf, mitteilen, dass eine Spende, die wir zu einer christlichen Gemeinde in Mazedonien, die Christen sind dort im Augenblick ein ganz wichtiges Licht, in umgeben von großer Hoffnungslosigkeit und Resignation und Depression. Wir haben gespendet für eine Gemeinde über die Offensive junger Christen in Reichelsheim im Odenwald, die dort ein Hoffnungszeichen setzen, indem sie nicht nur äußerlich helfen, sondern auch seelsorgerlich im Augenblick über alle Maßen sich fordern lassen. Paulus schreibt also an Menschen in Europa, an eine Gemeinde, zu der er ein besonders herzliches Verhältnis hatte. Es war die einzige Gemeinde, wenn ich richtig informiert bin, von der er ab und zu Geldgeschenke nahm. Also ein besonderes Vertrauensverhältnis des Paulus dieser Gemeinde gegenüber. Menschen dort waren nicht nur Brüdern und Schwestern geworden, sondern auch persönliche Freunde. Und das ist nicht selbstverständlich. Und nun bringen die Boten in das Gefängnis in Rom gerade die Nachricht, dass in dieser Gemeinde ausgerechnet Schwierigkeiten waren. Es waren zwei Arten von Schwierigkeiten. Es wäre eine interessante Aufgabe, mal zu überlegen, was ist eine größere Gefahr für die Gemeinde, die Schwierigkeiten von außen oder die von innen? Die eine Schwierigkeit kam von außen. Die kleine Christengemeinde wird von ihrer heidnischen Umgebung beleidigt, verfolgt, verleumdet und bedrängt. Das können wir nicht so gut nachvollziehen. Aber es gibt in dieser Gemeinde noch andere Schwierigkeiten, die kommen nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und das können wir eher nachvollziehen, weil wir uns kennen in unserer Gemeinde. Die gestandenen Männer und Frauen, damals Gefängnisdirektoren, Großkaufleute, sehen nicht ein, warum einige wenige in der Gemeinde das Sagen haben sollen. Sie meinen, es wäre doch jeder von ihnen genauso fähig, Gemeinde zu leiten. Dazu kommt, dass ein paar Diakone, die der Paulus eingesetzt hat, auf Gemeindeversammlungen über Gemeindegelder verfügen dürfen. Und es bestreitet auch keiner, dass sie die Sache gut machen. Aber es passt einigen Leuten gar nicht, dass es überhaupt solche Ämter in der Gemeinde geben muss. Kann nicht jeder selber sagen, was er für richtig hält und über alles mitbestimmen? Leute zum Beispiel, die mehr als 40 Sklaven besitzen oder 4 oder mehr Schiffe auf den Weltmeeren fahren haben, sollen die sich von einem jungen Mann sagen lassen, was geistlich dran ist? Einer, der von Paulus in das Amt des Leiters eingesetzt worden ist? Das passt ihnen nicht. Und dann gibt es da noch gerade zwei spezielle Frauen in der Gemeinde, die Vorurteile gegeneinander haben und einfach nicht miteinander können. Und sie haben Führung, heute würde man sagen Coaching, Mentoring, akzeptiert, als sie noch jung im Glauben waren. Aber damals war ihnen bewusst, dass sie Führung brauchten, um im Glauben zu wachsen. Und nun, als sie das Evangelium selber verstehen und den Geist Jesu Christi in sich aufgenommen haben, meinen sie plötzlich, vieles besser zu wissen als der Gemeindeleiter und die Gemeindeleitung. Sie wollen sich nichts mehr sagen lassen. Und nun möchte ich mich mal ganz realistisch in die Lage von Paulus hineinversetzen. Also, er sitzt im Gefängnis in Rom, wenig Aussicht auf einen guten Ausgang des Prozesses und angekettet an einen Legionär und leidet zusätzlich noch unter schlechten Nachrichten. Könnte er nicht einen ganz anderen Brief schreiben aus menschlicher Sicht? Zum Beispiel so: Liebe Freunde, die Nachrichten, die ich von euch bekommen habe, die haben mir gerade noch gefehlt. Nicht nur, dass man mir hier jede Bewegungsfreiheit genommen hat, sondern ich habe auch keine Aussicht auf einen fairen Prozess. Und da muss ich auch noch hören von meiner Lieblingsgemeinde von Auflehnung und Zank und Uneinigkeit. Da habe ich mir nun die größte Mühe gegeben, Älteste und Diakone bei euch eingesetzt, und stattdessen muss ich von Rebellion gegen die Verantwortlichen hören. Ich pfeife auf das Geld, das ihr mir geschickt habt. Wenn meine Verkündigung bei euch so wenig Frucht im Verhalten zueinander bewirkt, dann war im Grunde meine Mühe für die Katz. Gut verständlich. Aber stattdessen schreibt er im zweiten Kapitel des Philipperbriefes: Wenn es also Ermahnung, und das bedeutet im griechischen Wortursinn auch hier noch nicht nur negativ, sondern Ermunterung, Ermahnung im Sinne von Kopf hoch, in Christus bei euch gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht doch jetzt meine Freude noch vollkommener, dass ihr eines Sinnes seid. Einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig. Und das heißt, dass ihr nichts aus persönlichem Ehrgeiz tut oder um die anderen zu übertreffen, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das Seine, altes Deutsch, wie er groß rauskommt, könnte man sagen, sondern auch auf das, was den anderen angeht. Soll das nun heißen? Darüber haben wir in unserer Gemeinde auch schon viel diskutiert. Ich weiß es aus der Vergangenheit, dass man seine Meinung nicht mehr sagen darf. Was heißt denn das mit der Gesinnung, mit der gleichen Gesinnung, eines Sinnes sein? Soll das heißen, man darf seine Meinung nicht mehr sagen, sondern muss zu allem nur noch mit dem Kopf nicken, damit die Harmonie nicht gestört wird? Wenn man das Wort untersucht, heißt es nicht, eines Sinnes sein heißt nicht die gleiche Meinung haben, sondern die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Grundausrichtung. Und von dieser Gesinnung werden wir gleich noch hören. Zuerst noch eine Betonung auf das Einander in Liebe verbunden sein. Kann man eigentlich in einer Gemeinde in Liebe verbunden sein? Wir wissen doch alle, dass man auch anders verbunden sein kann. Man kann auch einander verachten. Man kann wirklich sich übereinander entrüsten, einander demütigen, einander beneiden. Man kann rivalisieren, um den vordersten Platz kämpfen, um das größte Ansehen bei anderen, noch vieles mehr. Das Gegenteil zu all dem wäre, einander in Liebe verbunden sein. Wir wollen es mal zugeben, ich auch, bei den Menschen ist das eigentlich unmöglich. Wir Menschen sind nicht so. Es ist einfach so, wir sind unterschiedlich veranlagt, wir sind verschieden aufgewachsen, wir haben so entgegengesetzte Gewohnheiten, dass wir uns ständig an der Art der anderen stoßen, also Anstoß am Verhalten nehmen. Wir möchten manche auch am liebsten abstoßen, weil wir finden, dass sie nicht zu uns passen. Sie stören uns. Wir setzen uns selbst, manchmal natürlich ohne, dass uns das überhaupt bewusst ist, zum Maßstab für alle. Es gibt einen Satz, ich weiß gar nicht, ob der Ihnen auch so bekannt ist, mir war er lange nicht bekannt, erst in letzter Zeit habe ich ihn kennengelernt. Ein Volksmund, der heißt, wenn nur alle Menschen so wären wie ich, dann wäre es gut. Leider sind sie's. Wer kennt das? Ist das in Hessen bekannt? Keiner? Ja, da hinten gehen Hände hoch, im Haus Jona ging auch nur eine Hand hoch. Also scheint er aus irgendeinem anderen Bundesland zu kommen. Es gibt einen Satz, den wir uns gut sagen lassen können, weil er wahr ist. Und der heißt, wenn nun alle Menschen so wären wie ich, dann wäre es gut. Kenne ich so gut das Gefühl, Sie auch deswegen, ich bin nämlich ein Mensch. Leider sind sie's. Die Betonung ist wahrscheinlich hier auf leider, ja? Da muss man schon ein bisschen nachdenken über den Satz, ne? Ein Pfarrer hat mich mal getröstet, hat gesagt, mach dir nichts draus, die Krise ist der Normalfall. Es ist einfach unmöglich, dass immer alles geschmiert läuft, weil wir Menschen sind. Es ist also deswegen wirklich, ehrlich jetzt, ein echtes Wunder des Heiligen Geistes, wenn das trotz unserer menschlichen Natur immer wieder gibt, einander in Liebe verbunden sein. Weil es nämlich immer ein trotz unterschiedlicher Veranlagungen und Meinungen als Wunder Gottes geschieht. Trotz großer oder kleiner Auseinandersetzungen, es gibt Versöhnung immer wieder neu und es gibt sie wirklich. Das ist das Wunder. Und es gibt Vergebung auch für kleine und große Verletzungen, die wir einander zufügen im Alltag unserer Ehen, unserer Familien, auch im Alltag unserer Gemeinde. Armin Flörke hat es sehr schön gesagt. Gottesdienste sind dafür da, einmal den Alltag hinter sich zu lassen und diesen ersten Tag der Woche zu beginnen mit sich füllen lassen. Und einmal den Nebel zu lichten. Aber wichtig ist natürlich genau andersrum auch, dass wir nicht aus dem Alltag hinausgenommen werden, sondern dass wir diesen Heiligen Geist in unseren Alltag hineinlassen. Ja? Und dass eben wir eben nicht ständig aussteigen wollen, sondern dass wir erkennen, Gott will einsteigen und will in diesen Alltag, auch im Gemeindealltag, weil Feste veranstalten ist für manche ja auch nur Arbeit und Alltag, der Heilige Geist mit hineingelassen wird. Und es gibt Vergebung. Und es gibt die Möglichkeit, manchmal, wenn man auch Monate und Jahre lang mit sich herumgeschleppt hat, Groll, dass es gelöst wird. Es wäre wirklich möglich, es ist möglich, auf den anderen zuzugehen und ihm ehrlich zu sagen, dein Satz hat mich tief getroffen und verletzt. Ich konnte es dir bisher nicht sagen, aber heute bin ich so weit, dass ich es loswerden möchte. Vielleicht hast du es gar nicht gemerkt, dass du mich verletzt hast. Aber ich sage es dir, weil wir doch zueinander gehören. Und sobald es ausgesprochen ist, verliert es schon ein bisschen von der trennenden Macht. Und unsere Verbundenheit kann wirklich durch die trennende Macht der Sünde gestört werden. Und weil wir Menschen sind, auch als Christen immer bleiben, hat die Sünde immer wieder diese Macht über uns. Und wir sind nicht frei davon, schuldig zu werden, und die Einheit wird gestört. Aber wenn es nur durch das Wunder des Heiligen Geistes immer wieder geheilt wird, dann kann doch unter uns das entstehen, was Gemeinden anziehend macht. Es gibt viel Bemühen, was Gemeinden anziehend macht. Es gibt einen fantastischen Mann, den Gott sehr gesegnet hat, Bill Heibel und der dritte Kongress, der in aus Amerika kommen sie und um uns in Deutschland zu helfen, findet im November statt und unsere Gemeinde sponsert tatsächlich das Hinfahren, weil wir sagen, es ist wichtig. Und er sagt, okay, wir haben in der Freiheit des Heiligen Geistes die Möglichkeit, auf die Leute von heute, die entkirchlicht sind, so weit zuzugehen, dass wir in der Freiheit des Heiligen Geistes, in der Form, vieles ändern und viel uns die Liebe schenken lassen, auf die Leute in der Form zuzugehen, sodass sie sich erst einmal wohlfühlen in unseren Gottesdiensten und dadurch offener zu werden, auch den Inhalt zu hören, der derselbe bleibt, das alte Evangelium. Und sein Kernsatz ist, wir bekehren die Menschen, wir wollen sie nicht zu unserer Kultur bekehren, sondern zu Jesus Christus. Also nehmen wir uns kulturell die Freiheit, auf sie zuzugehen. Machen die Musik in Gottesdiensten, die die Leute aus ihrer Welt kennen, damit sie sich erstmal wohlfühlen und damit aufgeschlossener werden, auch den Inhalt zu hören. Und wir lernen davon in Deutschland. Und es gab schon Jahre zuvor einen großen Kirchenvater des 20. Jahrhunderts, der auch lange in der Schweiz wirkte, Francis Schaeffer, der sagte, wenn die Gemeinden und die Kirche von heute nur ein bisschen so wäre, wie sie sein sollten, ich glaube, damit meint er mehr das Innere, nicht die Form, dann würden die Leute aufhorchen. Das wiederum eine andere Stimme, die gegen große Modelle und Konzepte spricht und sagt, das kommt von innen heraus, was Gemeinden attraktiv macht. Tja, beide haben recht. Und deswegen noch einmal einen kleinen Schwerpunkt auf die Sache mit der Gesinnung. Ich habe versucht, was darüber in Wörterbüchern zu finden, aber das ist ja auch ein Wort, das nicht mehr in ist. Wieder so ein altes Wort wie Demut oder Sünde ist nicht mehr in. Ein altes Wort. Deswegen, es gibt ein biblisches Handwörterbuch aus dem Jahre 1912. Da steht was drüber. Gesinnung. Da steht, eine bestimmte Art zu denken, die dem Streben und Handeln des Menschen einen stetigen und gleichartigen Charakter verleiht. Sind Sie einverstanden? Das ist eine Gesinnung. Und dann folgen Beispiele aus der Bibel. Es gibt zum Beispiel eine irdische Gesinnung. Philipper 3, im Philipperbrief steht die auch, Vers 19. Ihr Gott ist ihr Bauch und ihr Ruhm besteht in ihrer Schande. Irdisches haben sie im Sinn. Also die irdische Gesinnung ist haben, 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 haben. Als nächstes folgt fleischliche Gesinnung, gibt es im Römerbrief, Römer 8, Vers 5, die aus der Feindschaft gegen Gott herkommt und der die geistliche Gesinnung gegenübersteht. Und dann steht da, die Gesinnung entscheidet über den Wert und damit auch über das Schicksal des Menschen. Und der letzte Satz ist interessant. Das Vorbild Christi ist auch für die Gesinnung des Christen maßgebend. Und da kommt unser Predigtext zum Tragen, Philipper 2, Vers 5. Jeder von uns sei gesinnt, wie Jesus Christus war. Das sind hier Worte in einem Satz von Paulus, aber es scheint wirklich fast unmöglich unter Menschen. Es sei denn, wir finden zu unserer ursprünglichen Bestimmung als Menschen zurück. Außer dem Wort Gesinnung fällt nämlich noch ein anderes Wort auf, Und das ist das Menschsein. Also die Gesinnung Gott Jesu war Menschsein. Es gibt viele Menschen, die wollten wie Gott sein, aber es gibt nur einen Gott, der wollte Mensch sein. Also bei Luther heißt es mal, er, Christus, wurde gleich wie ein Mensch und in seinem Verhalten wie ein Mensch erfunden. Die alte Übersetzung dieses Hymnus. In griechischer Sprache, merken Sie, es ist wirklich ein Hymnus, es ist fast wie ein Gedicht. Also es hat fast sowas wie Reim, wie Versmaß. Der hebräische Ausdruck für Mensch heißt ja Adam. Adam. Und das ist interessant jetzt, die neueste theologische Forschung hat herausgefunden, dass das auch übersetzt werden kann mit Stellvertreter. Da bildete der Herr des Himmels und der Erde Adam den Stellvertreter und hauchte ihm den Odem des Lebens ein und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Persönlichkeit. 1. Mose 2, Vers 7. Dazu schreibt der Theologe Ralf Luther: Die Würde und Hoheit des Menschen, seine Gottähnlichkeit, seine innige Zusammengehörigkeit mit dem Schöpfer, das wird von der Schöpfungsgeschichte her als das Ursprüngliche herausgestellt. Also, du und ich haben als grundlegenden Schöpfungsauftrag mitbekommen, Gottes Stellvertreter auf der Erde zu sein. Adam und Eva sollten Gottes Stellvertretung auf der Erde in der sichtbaren Welt übernehmen. Ist doch klar. Das Ebenbild vom Urbildsein im Himmel. Wie im Himmel, so auf Erden geschehe mein Wille, durch euch meine Menschen. Und deswegen ist es gut, das so zu übersetzen. Stellvertreter. Und weil der Mensch seine Heimat, seinen eigentlichen Vater im Himmel hat, ist es sein Recht, unmittelbare Verbindung mit dem Allmächtigen aufzunehmen, weil er zu seinem Ursprung zu Gott gehört. Und diese Verbindung haben wir verloren. Deswegen wissen wir auch gar nicht mehr, dass unsere tiefste Würde und Verantwortung, das haben wir im Westen allgemein verloren, in dieser Stellvertretung geschieht. Und von Jesus wird nun gesagt, dass er der zweite Adam ist. Also Gott beginnt nochmal neu und zeigt uns Menschen, wie das gedacht war, was mit Adam und Eva nicht geklappt hat. Und es wird ein neuer Stellvertreter geboren, an dem Gott zeigt, wie das nun wirklich ist, wenn auf der Erde auch Gottes Wille durchgesetzt wird. In Jesus Christus übrigens vollkommen. Der zweite Adam hat's geschafft. Jesus Christus. Und deswegen ist er der wahre Mensch im ursprünglichen Sinn der Schöpfung. Er ist nochmal ein neuer Adam. Er weiß sich zu Gott gehörig als seinem Vater im Himmel. Dieses Vertrauensverhältnis ist tatsächlich nicht abgebrochen, sein Leben lang. So sollten wir ja mal leben, in einem innigen Vertrauensverhältnis zu unserem Schöpfer. Er gehorcht und vertraut ihm hundertprozentig und so geht er seinen Weg durch 30 Jahre Erdenleben in völligem Vertrauen und Gehorsam zu Gott. Gehorsam, wir könnten hier ständig alte Worte meditieren, die nicht mehr in sind. Gehorsam klingt schlecht in unseren Ohren. Bei Jesus Christus ist es einfach das Hören und Gehorchen auf Gott, der vertrauenswürdig ist, ein guter Vater. Von daher Gehorsam nicht so ein großes Problem. Und dann schließen wir eben damit, dass wir uns nochmal überlegen, in diesen drei Motiven, die in unser innerstes Herz kommen müssen, nicht nur Worte bleiben sollen, sollen wir in der Gemeinde auch für die Welt um uns herum Stellvertretung leben. Also die Welt an uns soll sehen, an uns, die Welt um uns soll an uns sehen, wie das ist, wenn Menschen sagen, okay, ich sage zu diesem Schöpfungsauftrag ja. In meiner Gesinnung, nichts für sich selber rausholen wollen, im Menschsein, im menschlichen Umgang miteinander. Als Stellvertreter gegenüber Gott weiß ich auch um meine Würde und in dem vertrauenden Gehorsam, der nie die Persönlichkeit auslöscht, sondern stärkt und Mut macht, ich selbst zu sein unter Gott. Tja, und dann werden Gemeinden anziehend. Was macht Gemeinden anziehend? wenn die Leute um uns herum sowas merken, dass eben trotz dem menschlichen Faktor, ja, das immer wieder möglich ist, das Wunder, dass Frieden eintritt. Und eines Tages wird es dann sein, dass alle Knie sich vor diesem Herrn beugen. Wir sollten es heute schon voraus tun, stellvertretend für eine Welt, der das gut täte, vor diesem Gott in die Knie zu gehen, der sich nicht zu schade war, sich so tief hinunterzubeugen, um uns zu dienen und uns aus dem Staub auch herauszuheben und uns neu unsere Bestimmung zu zeigen, wie menschliches Leben gedacht war unter Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.